Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine erinnern an Game of Thrones. Nicht nur, weil sie in Sachen Unterhaltung einer Seifenoper kaum nachstehen, sondern auch wegen der andauernden Machtkämpfe. Doch was den wenigsten deutschen oder europäischen Zuschauern bekannt sein dürfte, liefern sich diese Machtkämpfe nicht Politiker oder Regierungsmitglieder, sondern die Oligarchen. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass Menschen hierzulande erfahren, was in der Ukraine längst jedes Kind weiß. Jetzt wurde die Ukraine von Europa ausgebeutet. Sorry, ich musste kurz husten. Begrüßt wird. Von dem neuen unkonventionellen Präsidenten Wladimir Selenskyj erhofft sich die ukrainische Bevölkerung, dass der Oligarchie mitsamt ihren gekauften Politikern ein Ende gesetzt wird. Ein Ziel, das sie seit dem Maidan verfolgt hat. Dann hat sie den Oligarchen Poroschenko zum Präsidenten gewählt. Nun gut, alle machen Fehler. Mit Selenskyjs Wahl hofft die ukrainische Bevölkerung wohl, diesen Fehler zu beheben. Inwiefern er unabhängig von den Oligarchen regieren wird, versuche ich hier in dieser Sendung herauszufinden. In der Ukraine gibt es mehrere Oligarchen. Sie alle haben ihre Einflusszonen und bringen ihre Leute ins Parlament. Doch die zwei einflussreichsten sind der aus Donetsk stammende Renat Achmetow und der aus Dnipropetrovsk stammende Igor Kolomoyskyj. Renat Achmetow war vor dem Maidan der reichste Mann der Ukraine. In der Forbes Top 100 rangierte er im Jahr 2013 mit 15,4 Milliarden US-Dollar auf Platz 47. Seit dem Beginn der Krise in der Ukraine hat sich sein Vermögen zwar halbiert, trotzdem gelang es ihm, einen erheblichen Teil der Kohleproduktion sowie der Wind- und Solarenergie der Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Außerdem gehören ihm Medienkonzerne, Metallbergwerke, Versicherungen, eine Bank, Verkehrsunternehmen und einige Einzelhandelsgeschäfte. Igor Kolomoyskyj belegt in der Liste der reichsten Ukrainer mit 2,6 Milliarden US-Dollar Vermögen den zweiten Platz. Direkt nach Renat Achmetow. Nachdem Poroschenko Kolomoyskijs Privatbank verstaatlichte, welche zu dem Zeitpunkt die größte Bank des Landes war, schrumpfte zwar sein Vermögen, doch die Investitionen im Ölbusiness sowie in der Metallindustrie und natürlich den Sender 1+1 halten ihn auch weiter im Rennen. In der Runde Vermögen hält also Achmetow den Vorsprung. 1:0. Doch wer gewinnt die Runde Einfluss auf den neuen Präsidenten? Den Posten als Selenskyjs Berater in Außenpolitik und Wirtschaft erhielt Alexander Danilyuk. Nicht nur arbeitete dieser als Berater von Poroschenko und dem zuvor gestürzten Janukowitsch, viel interessanter ist seine Connection zu Renat Achmetow, zu dessen Freundeskreis er gehört. Den stärker begehrten Posten des Präsidialamtschefs ergatterte jedoch Andrei Bogdan. Er war jahrelang der juristische Berater von Igor Kolomoyskyj. Diese Stelle gilt wegen der Nähe zum Präsidenten als sehr einflussreich. Diese Runde geht also an Kolomoyskyj. 1:1, es ist unentschieden. Doch der Kampf fängt erst an. Leider bietet die Ukraine einige Ausbeutungsmöglichkeiten. Wenn sogar internationale Organisationen wie der IWF eine Steigerung der Nebenkosten verlangen, während der durchschnittliche Monatslohn konstant sinkt, welche europäische Instanz soll dann die Beutezug der gierigen Businessmänner aufhalten? Um euch das Ausmaß des Beutezugs der Oligarchen, zu denen auch Poroschenko gehört, zu verdeutlichen, ziehen wir mal einen Vergleich mit dem Jahr 2014. Also mit dem Zustand, in welchem sich das Land befand, bevor es von der proeuropäischen Regierung übernommen wurde. An dieser Stelle möchte ich Maxim Goldarbom von ukrainischen Sender News One zitieren. Der monatliche Durchschnittslohn ist von 345 auf 210 Euro gesunken. Die Schulden der ukrainischen Haushalte für Nebenkosten sind um 680 Millionen Euro gestiegen. Die Preise für Heizung und Wasser sind um 30% gestiegen. Laut der UN leben über 60% der ukrainischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Laut dem IWF ist die Ukraine das ärmste und korrupteste Land in Europa. Nach all den Reformen und investierten Millionen ist das Ranking der ukrainischen Armee laut Global Firepower von Platz 22 auf Platz 29 gefallen. Und jetzt nur mal kurz zum Vergleich. Für die Verpflegung aller präsidialen Verwaltungen sind für das Jahr 2019 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Während für die Rehabilitationsprogramme der Binnenflüchtlinge nur knapp 300.000 Euro eingeplant sind. Für die Verpflegung der 4 Regierungsmitglieder inklusive Präsident und seiner Berater werden im Jahr 2019 ca. 231 Millionen Euro veranschlagt, während die Rente durchschnittlich um 2,21 Euro gestiegen ist. Nun will Europa selbst mit dem Land plötzlich weniger zu tun haben. Das sieht man besonders gut im Europarat. Dort sank die Unterstützung für die Ukraine bei entsprechenden Abstimmungen um 2/3. In der UN stimmen für die Ukraine nur noch 65 Länder. Früher waren es 100. Kleines Beispiel für die Ausbeutung der ukrainischen Bevölkerung durch Oligarchen mit Hilfe der Politik. Momentan bezahlt die Ukraine für Kohleenergie gemäß den Tarifen vom sogenannten Rotterdam Plus. Dieser richtet sich nach den europäischen Preistarifen. Das Plus steht für die Transport- und Zollkosten. Dabei bezieht die Ukraine rund 80% ihrer Kohleenergie von den ukrainischen Kohlebergwerken. Anders als der Tarif Rotterdam Plus suggeriert, wird die ukrainische Kohle nicht nach Rotterdam gebracht, bevor sie dann von der Ukraine zurück eingekauft wird. Die Transport- und Zollkosten fallen also gar nicht an, aber werden dennoch beim Preis dazugerechnet. Wie kommt's, fragt ihr? Na, wenn man weiß, dass über 70% aller Kohlebergwerke in der Ukraine Rinat Akhmetov gehören, dann kommt man ganz schnell auf die Antwort. Auch wurde vor kurzem ein neues Gesetz zu grüner Energie in der Ukraine verabschiedet. Laut diesem wird es privaten Haushalten mit eigenen Solaranlagen verboten, die überschüssige preiswerte Energie weiter zu verkaufen, die sie in ihren Anlagen produzieren. Auch in diesem Fall besitzt Akhmetov die größten Wind- und Solarstationen des Landes. Die ersten Schritte von Wladimir Selenskyj sind dennoch vielversprechend. Kaum im Amt, schon löst der neue Präsident das ukrainische Parlament auf und fordert eine Reihe von hochrangigen Regierungsmitgliedern dazu auf, ihr Amt niederzulegen. Die Parlamentswahlen wurden auf den 21. Juli vorverlegt. Eine äußerst kluge Entscheidung, denn jetzt haben die Gegner des Systemfremdlings Selenskyj umso weniger Zeit, gegen ihn vorzugehen. Das Kiewer Verwaltungsgericht eröffnete Verfahren zum Verhängen von Ausreiseverboten für Pjotr Poroschenko, den Premierminister Groysman und den Parlamentssprecher Paruby. Insgesamt sollen 180 Beamten mit dem Verbot belegt werden, darunter über 50 Abgeordnete und über 40 Mitglieder des Obergerichts. Außerdem wird in der Klage verlangt, die Taten der ukrainischen Polizei sowie des Geheimdienstes für illegal zu erklären. Die Klage wurde jedoch nicht vom Selenskyj beim Gericht eingereicht, sondern von dem Journalisten des Senders 1+1, Alexander Dubinsky. Ihr wisst noch, der Sender 1+1 gehört Kolomoyskyj. Dass die Oligarchen ihren Einfluss und somit auch ihre Gewinne nicht so einfach aufgeben würden, zeigt auch die jüngste Rückkehr des Igor Kolomoyskyj, dem man die Finanzierung des Wahlkampfs von Selenskyj nachsagt. Im Jahr 2016, als seine Bank von Poroschenko verstaatlicht wurde, floh er ins Ausland, wo er zuvor ein paar hundert Millionen Euro hingeschafft hat. Nach dem Wahlsieg Selenskyjs kehrt Kolomoyskyj aus Israel, wo er die letzten 2 Jahre verbracht hat, zurück in die Ukraine. Übrigens wird gegen Kolomoyskyj in den USA gegenwärtig ermittelt. Dort wird er unter anderem der Geldwäsche beschuldigt. Israel ist daher nicht die beste Aufenthaltsadresse für ihn. Die Ukraine dagegen hat kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Entsprechend fühlt sich der Herr Oligarch in seiner Heimat etwas besser aufgehoben. Generell ist der Alltag von Kolomoyskij voller wichtiger Beschäftigungen, sich mit dem US-Präsidenten anzulegen, den russischen Präsidenten als schizophren zu beschimpfen, zum Verbrennen der Russischstämmigen aufzurufen. Puh, da kommt man schon ins Schwitzen. Dass Selenskyj nicht allzu viel Plan darüber hat, wie er das Land regieren soll, zeigt auch die Tatsache, dass er bis zur letzten Minute nicht wusste, wen er auf welchen Regierungsposten sieht. Normalerweise macht sich ein Präsidentschaftskandidat um solch wichtige Entscheidungen bereits vorher Gedanken und nicht erst danach. Auch hat der neue Präsident keinen Plan, wie genau er seine Versprechen umsetzen soll. Wird es zu einem Gefangenenaustausch mit den Volksrepubliken im Donbass kommen, den es zum letzten Mal vor über einem Jahr gegeben hat? Wird das vor kurzem verabschiedete Sprachengesetz, das für neue Spaltungen in der ukrainischen Gesellschaft sorgt, rückgängig gemacht? Das Gesetz sieht vor, künftig Bürger und vor allem auch Medienvertreter und Journalisten mit Geldstrafen zu belegen, wenn sie kein Ukrainisch sprechen. Da gäbe es Ausnahmen, das ist Englisch oder Sprachen der EU. Wenn man die spricht, dann gibt es keine Strafe. Und das bei einer Bevölkerung, in der Mehrheit Russisch spricht. Auch wenn der Plan von Wladimir Selenskyj immer noch nicht klar ist, eins bleibt sicher. Die Oligarchen werden auch weiterhin um ihre Einflusszonen kämpfen. Und Zugang zum Präsidenten? Na, den haben sie sich bereits verschafft.
Das war der RT Deutsch Podcast.